Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 136 vom 22. Mai 2026. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem, ja, nein, noch nicht ganz letzten Mai-Podcast, vorletzten.
Haben wir noch? Ist der Mai so lang?
Der 29.
Er fühlt sich so kurz an wegen der vielen Feiertage.
Das kommt davon, dass, ja, so viele Feiertage und dass wir einmal wöchentlich eine Podcast-Episode aufnehmen.
Da rast die Zeit, aber wir haben auch immer viel zu sagen. Also zum Beispiel dieses Mal wieder spannende Neuigkeiten aus der Metal-Welt. Das Album des Monats, nein, der Woche, aber vielleicht auch des Monats von Dimmu Borgir. Schauen wir mal. Und Interview haben wir dieses Mal dabei von...
Mit Hysterese, einer kleinen Band, die wir euch gerne vorstellen wollen, beziehungsweise die sich selbst vorstellt.
Um nicht zu verpassen, was wir hier wöchentlich machen, abonniert den Podcast am besten, lasst außerdem Likes da und Sternchen und Kommentare und wir starten jetzt einfach mal rein.
Back in Black, das Metal Update.
Auch in dieser Woche haben wir wieder einen Aufreger, der die Szene erschüttert.
Skandale und Skandälchen, unangenehme auch immer.
Ja, es ist echt einiges geboten im Moment, muss man sagen. Also diesmal geht es um die englische Heavy-Metal-Formation Tailgunner, die zuletzt ja einen, ja, ordentlichen Aufschwung hingelegt hat. Und Anfang des Jahres erschien ihr zweites Album Midnight Blitz, produziert übrigens von KK Downing, dem ehemaligen Judas Priest-Gitarristen.
Das war eine Ansage, das Album. Ich fand das erste ein bisschen stärker, trotzdem. War das ein starkes zweites Album und es ist, whatever, eine sehr gute Liveband. Aber, was ist da los?
Ja, wirkte alles sehr hoffnungsfroh und jetzt das. Gegen Bandgründer und Bassist Thomas Hewson stehen aktuell unschöne Anschuldigungen im Raum, die offenbar sexuelles Fehlverhalten sowie Transphobie betreffen. Wenn man im Netz sucht, findet man jede Menge Gerüchte darüber und auch ein paar Screenshots mit angeblichen Äußerungen des Musikers. Es gibt bislang aber nichts Offizielles dazu. Vielmehr bestreitet der Beschuldigte bisher jedes Fehlverhalten, tritt aber laut offiziellem Bandposting von Tailgunner zurück, bis alles geklärt ist. So, das war Punkt 1.
So weit, so sauber.
Jetzt geht die Sache allerdings weiter. Mhm. Und zwar hat Gitarristin Rhea Thompson danach in einem eigenen Statement erklärt, aufgrund moralischer und ethischer Bedenken nicht mehr in der Band zu spielen. Zuvor hatte sie live auch bereits eine Weile lang pausiert. In ihrem Statement schreibt sie nun, Zitat: Noch bevor Tailgunner eine öffentliche Mitteilung posteten, erfuhr ich, zunächst durch die Social-Media-Aktivitäten der Band und später durch Mundpropaganda, dass ich für die anstehenden Sommerkonzerte ersetzt worden bin.
Das erfährt man ungern aus Social Media.
In der Tat. Weiter.
Zumal sich doch alle gefreut haben für ihre Rückkehr.
Ja, weiter. Dies wurde mir von den anderen Bandmitgliedern nicht direkt mitgeteilt. Nach längerem Ignorieren meiner Kontaktversuche habe ich selbst ein Telefonat initiiert, um zu klären, was vor sich geht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen formellen Rücktritt erklärt, sondern lediglich zum Ausdruck gebracht, dass ich mich unter den gegebenen Umständen nicht wohl dabei fühle, mit der Band aufzutreten. Durch die darauf folgende Reaktion wurde mir klar, dass ein vollständiger Rückzug die einzige Option ist, vor allem da bereits Vorkehrungen getroffen worden waren, um die geplanten Konzerte ohne meine Beteiligung durchzuführen.
Klingt alles komisch.
Sie entschuldigt sich dann noch bei den Fans, die sie gerne sehen wollten, und drückt auch ihre Enttäuschung darüber aus, dass es so weit kommen musste. Ja, puh, also...
Ich versuche jetzt kurz zu verstehen, warum die Band vielleicht ein Fallback hat. Rhea war ja Anfang des Jahres schon mal raus aus gesundheitlichen Gründen. Daher macht es vielleicht Sinn für die Band, natürlich jemanden zu haben, den man mitnehmen kann, wenn sie nicht kann. Aber das klingt von ihr jetzt seltsam. Das klingt von ihr jetzt so, als wäre die Tour ohne sie durchgeplant.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, was genau da abgesprochen war. Es ist in jedem Fall schon wieder so eine Schlammschlacht, bei der viel Unklarheit im Spiel ist, muss man festhalten. Also wir wissen nicht, was an den Vorwürfen dran ist, zumal diese Vorwürfe bislang auch gar nicht offiziell ausgesprochen wurden, sondern eben nur, dass es Vorwürfe gibt. Mhm. Das ist auf dem Tailgunner-Profil zu lesen. Der Ausstieg von Rhea wirft aber natürlich ein krasses Licht auf die ganze Sache. Mhm. Und ganz ehrlich, ich bezweifle auch, dass die Band ohne sie eine Zukunft hat. Es mag wirklich gemein erscheinen, aber das wirklich Interessante an Tailgunner ist für mich Rhea Thompson, diese ja sehr fähige und versierte Gitarristin, die der Band ja auch viel Reichweite und Aufmerksamkeit eingebracht hat.
Total, die war oder ist, wie auch immer, ein Aushängeschild der Band. Die hatte auch coole Songs, klar, aber Rhea hat schon was hergemacht.
Ja, vor allem auch so im Vergleich mit der großen Konkurrenz in diesem Bereich ja junger und musikalisch traditioneller Bands. Ne? Also da gibt es extrem viele, wie Sand am Meer fast schon, aber nur wenige stechen wirklich hervor. Also extrem schade, dass das jetzt so kaputt geht und dann auch übrigens noch zu einem Zeitpunkt, wo es ja die Band quasi geschafft hat. Ne? Also KK Downing Produktion ist jetzt nicht von schlechten Eltern und im Herbst begleiten sie Accept auf deren 50-Jahrestournee. Also eine echte Chance für so eine junge Band, von wirklich vielen Fans dieses Genres entdeckt zu werden. Ne?
Ja, total. Gerade up and coming und jetzt das. Mal sehen, wo das hinführt. Zumal sie ja vor der Tour im Herbst auch schon ein paar Mal spielen. Am Rockcards unter anderem sind sie auch im Line-Up.
Ja, das ist dann wohl eine von diesen Sommershows, wo quasi der Ersatz schon bestellt war. Mhm. Aber also schon wieder absolut kuriose Geschichte, seltsame Entwicklungen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wirklich Sache ist. Aber dadurch, dass Rhea jetzt raus ist,
das wirft kein gutes Licht auf die Gesamtsituation.
Richtig, genau. Und dass sie schnell eine neue Band findet und da ihren Weg geht, glaube ich sofort. Wie es mit Tail Gunner weitergeht, ich weiß nicht.
Ja, ohne sie als Mitaushängeschild, das wird sich auf jeden Fall eine Menge ändern. Mal sehen, was wir da im Sommer dann auf der Bühne erleben und wer da mit denen draufstehen wird. Wer längere Zeit nicht mehr auf der Bühne stehen wird, sind wohl leider Blind Guardian, wie sie jetzt in einem Statement bekannt gegeben haben. Aber kein Skandal, da ist soweit alles im grünen Bereich, was das angeht. Blind Guardian sind auf Social Media recht aktiv, machen immer kleine Videos, mal mit historischen Rückblicken oder eben auch mit News-Updates. Und genau so ein News-Update hat jetzt eine kleine Bombe platzen lassen, nämlich wenig überraschend, Konzerte wird es 2026 keine geben. Das hat sich ja schon angedeutet. Die Band war auch in den letzten Jahren so massiv auf Tour, dass eine Konzertpause auf jeden Fall auch erwartbar war. Aber auch 2027 wird man die Band wohl nicht auf der Bühne sehen. Aber immerhin aus interessanten Gründen. Und zwar schreiben sie zu ihrem News Statement, sie haben hinter den Kulissen an einem riesigen Projekt gearbeitet, das die Zukunft von Blind Guardian prägen wird. Also große Worte. Hansi Kirsch wird in einem Video dazu konkreter. Also sie sind dabei, ein neues Album zu schreiben. 2026 sind sie in der Vorproduktion, die soll bis Ende 2026 stehen. Anfang 2027 wird dann eine komplette Produktion starten und das bedeutet, ich zitiere, wie es momentan aussieht und darüber bin ich, Hansi, sehr traurig, werden wir auch 2027 nicht in der Lage sein aufzutreten. Das ist schade, denn es ist unser 40. Jubiläum und es wäre schön gewesen, ein paar Shows mit euch zu erleben. Aber Songwriting und Aufnahme und Produktion gehen für sie jetzt vor. Damit stellen sie auch die Weichen für die Zukunft von Blind Guardian. Und die wahre Bombe platzt dann aber auch noch, nämlich, ich zitiere wieder, wir bauen unsere eigene Plattenfirma auf. Spannende Zeiten liegen also vor uns, dafür haben wir schon viel vorbereitet und es ist nun an der Zeit, ein wenig genauer zu verraten, was wir planen. Gebt uns auch hier wieder ein bisschen Zeit, wir halten euch auf dem Laufenden. Das ist auf alle Fälle spannend. Blind Guardian waren ja eine gefühlte Ewigkeit bei Nuclear Blast unter Vertrag. Aber das Label hat sich geändert, die Labellandschaft hat sich geändert. Bei neuen Blind Guardian-Alben haben Nuclear Blast auch immer einen Top-Job gemacht natürlich, ehrlicherweise. Aber das letzte Re-Release bzw. die Neuaufnahme von Somewhere Far Beyond habe selbst ich als Fan kaum mitbekommen, dass sie veröffentlicht wurde und erst recht nicht mit dem Vorlauf, den wir bräuchten, um redaktionell darauf zu reagieren. Das war also schon so ein bisschen ein Zeichen, dass da irgendwas vielleicht nicht so ganz mehr zusammengeht, aber vielleicht haben wir es auch nur verpasst, vielleicht war das einfach kein Prio-Release.
Wobei, Print-Vorläufe matcht ja heutzutage kaum noch jemand, ne? Also das ist ja schwierig.
Gerade Bands mit einer 40-jährigen Geschichte wie Blind Guardian und auch ein Label wie Nuclear Blast mit 30-jähriger Geschichte, stimmt das? Nein, die werden auch bald 40, auch fast 40-jährige Geschichte, wissen das ja in der Regel schon. Also das ist irgendwie untergegangen, aber whatever, Blind Guardian machen jetzt irgendwie ihr eigenes Ding. Eine mutige und risikoreiche und mit viel Aufwand verbundene Entscheidung. aber eine respekteinflößende und bestimmt für sie, für die Zukunft sehr wichtige, weil sie haben dann alles unter Kontrolle, was passiert.
Ja, krasse Initiative in jedem Fall. Ja. So ein bisschen erster Gedanke, oh Mann, die Erosion des Musikbusinesses geht also weiter. Also Nuclear Blast verliert aktuell wirklich viele alteingesessene Band, das ist schon sehr auffällig. Sie stellen sich ja digitaler auf, fair enough, aber das ist schon eine krasse Wandlung dieses Labels einfach. Bei Bands wie Blind Guardian, die so etabliert sind und ja auch wirklich einen Namen haben, würde ich aber sogar vermuten, dass es heutzutage Sinn ergibt, eigene Wege zu gehen und eben alles auf eigene Faust zu stemmen. Also wenn man da hinter den Kulissen gute Leute mit Ahnung hat, dann könnte und ich schätze, wird das auch funktionieren. Dass wir sie in nächster Zeit nicht mehr live erleben werden, ist schade. Vor diesem Hintergrund natürlich gewissermaßen verständlich. Trotzdem muss man ja heutzutage so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in der Versenkung verschwindet. Ne? Das geht ja heutzutage doch ziemlich schnell, gerade auch, wenn man eine eher ältere Band ist.
Ja, dann wieder sind sie aber so etabliert mit so teuer Fanbase, dass sie sich ein Jahr zurückziehen wahrscheinlich leisten können. Und sie sind ja, wie gesagt, auf Social Media aktiv, werden bestimmt immer wieder kleine Videosnippets raushauen und von sich hören lassen. Und
ich muss auch sagen, ich hätte das 40. Bandjubiläum überhaupt nicht mitbekommen, hätte kann sich jetzt nicht selbst darauf hingewiesen.
Das ist ja auch erst nächstes Jahr. So, ja, jetzt sind wir mit unserer Heftplanung ja auch noch.
Lustig, ich glaube, Nuclear Blast haben aber auch nächstes Jahr 40-Jähriges. Man hätte also perfekt auch zusammen feiern können, aber egal. Es wäre auch schön gewesen, Jubiläumskonzerte von Blind Guardian zu bekommen. Ne?
Also ja, so ist aber es nicht. Bis 2027 ist noch lang, bis Ende 2027 ist noch lang. Vielleicht kommt es ja doch noch irgendwie raus aus dem Studio, weil es sie nicht hält hinter dem Mischpult. Wer weiß.
Schauen wir mal. Nicht mehr raus kommt leider, das war jetzt eine wirklich nicht so schöne Überleitung, aber es stimmt leider, Phil Campbell, der verstorbene Motorhead-Gitarrist, wurde am 13. Mai in Wales begraben und zwar an einem nicht näher bekannten Ort. Das hat seine Familie jetzt mitgeteilt. Die wollen also offenbar erstmal nicht, dass seine letzte Ruhestätte zu so einer Art Pilgerstätte wird, wie es ja oftmals bei Rockstars der Fall ist. Eigentlich schade, natürlich muss man aber die Privatsphäre der Familie respektieren. Das Grab sah übrigens wirklich toll aus, da war nämlich so eine Gitarre aus Blumen draufgepflanzt.
Das ist sehr schön, das ist liebenswert.
Ja, rest in peace, rock in power.
Wer hoffentlich wieder auf die Bühne zurückkehren wird eines Tages, sind Ghost Kid, aber auch da erstmal wohl nicht, weil ein großer Teil der Band ist ausgestiegen. Ghost Kid, um es kurz wieder in Erinnerung zu holen, ist die aktuelle neue Band des ehemaligen Electric Callboy-Sängers Sushi Sebastian Biesler. Mit dieser Band hat er zwei Alben veröffentlicht mittlerweile, Ghost Kid aus dem Jahre 2020 und Hollywood Suicide aus dem Jahre 2024, beide bei Century Media. Nun sind auf einen Schlag die Gitarristen Chris Canterbury und Jappo sowie Bassist Stunny ausgestiegen und haben fast zeitgleich ihre Statements dazu veröffentlicht. Es bleiben also, wie es aussieht, neben Sushi Biesler noch Schlagzeuger Steve Joachim in der Band. Die ehemaligen Mitglieder haben sich alle dankbar geäußert. Es war für alle drei offenbar keine einfache Entscheidung, aber sie haben die Freude daran verloren. Sie sagen, sie haben sich weiterentwickelt und Menschen haben sich weiterentwickelt und man hat sich nicht zusammen weiterentwickelt und darum sich zu einer schmerzhaften Trennung entschieden. Aber alle betonen, dass sie in Frieden und Freundschaft auseinandergehen, danken sich gegenseitig, danken den Fans und wünschen den verbleibenden Bandmitgliedern jeweils alles Gute. Also es klingt soweit vergleichsweise harmonisch. Sushi hat mittlerweile auch selber nachgelegt. Einen Tag später drückt seinen ehemaligen Bandmitgliedern tiefsten Respekt und nichts als Liebe aus für die 6 Jahre, die sie ihn mit Ghost Kid unterstützt haben. Und sagt auch, ohne euch hätte ich es niemals durch einige schwere Zeiten geschafft. Der letzte Satz seines Statements ist sehr spannend. Da dankt er nämlich explizit Chris Canterbury, Stunny, Steve Joachim und Jappo, also allen 4 weiteren Bandmitgliedern, was bedeuten könnte, dass auch der Schlagzeuger ausgestiegen ist, das aber noch nicht öffentlich gemacht hat. Aber das ist gerade so ein bisschen schwebend unwirksam. Da weiß man nichts Genaues. Okay. Dieser Dank am Ende deutet das irgendwie an. Wie es jetzt weitergeht, was genau die Gründe sind, ob das jetzt kommerzielle Gründe sind, ob das künstlerische sind, ob die Timings nicht zueinander gepasst haben. Es müssen ja immer 5 Leute das gleiche Timing haben wollen, die einen spielen zu viel live, die anderen zu wenig. Alles unklar. Ghost Kids sind gefühlt ja auch vor allem Sushi plus Begleitende. Von daher gehe ich davon aus, es wird mit der Band weitergehen. Er wird sich neue Leute zusammensuchen können. Wie es aber weitergeht, das erfahrt ihr natürlich auf unseren Kanälen.
Ja, klingt jetzt nicht nach einem großen Krach oder Ähnlichem, sondern wie Sie gesagt haben, danach, als hätten sich Menschen einfach in eine andere Richtung weiterentwickelt und ja, ein Kapitel sei zu Ende gegangen. Ich meine, 3 Mitglieder ist natürlich krass, aber Ghost Kid, hast du gesagt, ist Sojis Projekt. Vielleicht sucht er sich auch einfach neue Mitstreitende. Gucken wir mal, was er sagt und wie es da weitergeht.
Immerhin ohne Skandal.
Auch schon was heutzutage. Viel Liebe war auch zuletzt im Pit geboten.
Cordin and Mosh, Metal Hammer aus dem Pit.
Genau, und zwar auf dem Desert Fest in Berlin. Da hat es quasi geraucht vor lauter Liebe. Das war wieder schön. Es war vor allem toll, dass da diesmal der Feiertag Christi Himmelfahrt, Vatertag, Herrentag mit reingefallen ist und das Festival Donnerstag, Freitag und Samstag war. Der Samstag hat sich irgendwie als letzter Tag viel runder angefühlt als in den letzten Jahren die Desertfest-Sonntage, die schon immer so ein bisschen ein Durchhängen waren, ein oh Gott, morgen wieder früh raus und irgendwie war da schon so Abreisestimmung. So habe ich den Samstag diesmal nicht empfunden, die paar Stunden, die ich da war. Und auch sonst war es wie immer eine schöne Biergartenatmosphäre zwischen Columbia Halle und Columbia Theater auf dem Parkplatz hier in Berlin bei echt meistens angenehmem Wetter und wieder viel zu entdecken musikalisch. Vor allem Handgemeng oder wo immer man sie genau aussprechen mag.
Handgemeng
war für mich eine der Entdeckungen mit Ansage des Festivals. Ich habe schon einiges vorher über sie gehört gehabt, sie aber nie gesehen und bisher auch nicht verfolgt. Aber wir haben übrigens gerade wieder das Störgeräusch der Woche. Es regnet schon wieder. Es ist das gleiche Störgeräusch wie letzte Woche.
Mai.
Naja,
Mai,
der Mai.
Oh Mai.
Der Mai. Handgemeng auf jeden Fall echt, echt fett. Das Columbia-Theater ist aus allen Nähten geplatzt. Es war eine Schlange bis vor die Dixies während der Band und ordentlich Abriss. Quellertag mit Turbo Negro, schön mit Bierbäuchen und Schnurrbärten und Musikern, die ins Publikum springen. Da ging echt was. Das war toll. Das war auch toll natürlich als Gegenentwurf zu den meisten anderen Desert-Fest-Bands, die eher laid-back sind, psychedelisch, ganz viel instrumental auch dieses Jahr.
Okay.
Ich habe mich über jeden gefreut, der singt, auch wenn die Instrumentalbands alle so ein bisschen einen eigenen Dreh hatten. Aber es war wieder ein angenehmes und nettes Festival.
Ja, und das kann ich auch berichten vom Konzert von Cemetery Skyline. Die sind ja gerade auf ihrer ersten Deutschland-Tour. Das war das zweite Deutschland-Konzert in Berlin, davor glaube ich in Hamburg. Ja, Supergroup aus Mitgliedern von Amorphis, Insomnium, Dark Tranquillity, Dimmu Borgir und Sentenced. Also alles was Schönes, genau. Ja, war auch wirklich schön. Es war nicht ganz voll, aber es war in Ordnung. Die Leute haben schön mitgetanzt, ein bisschen mitgesungen, ein bisschen geguckt, was auf der Bühne so geht. Es ist auch wirklich sehr schön zu beobachten, wie da so eine neue Harmonieachse zwischen Stanne und Vanhala entsteht. Also Michael Stanne guckt dann immer so ganz fasziniert, was der Markus Vanhala da auf seiner Gitarre so anstellt. Also ungefähr so gucke ich auch immer so. Aha, krass, faszinierend. Ja, also schönes Konzert, hat viel Spaß gemacht und ja, das I Drove All Night Cover finde ich immer noch so ein bisschen zum Fremdschämen, aber egal, darum geht es ja am Ende auch nicht.
Die eigenen Lieder sind die schöneren. Ja. Ist ja auch schön, das sagen zu können.
Absolut. Und ich hoffe auch, dass ein zweites Album irgendwann noch kommen wird und dass die auch jetzt, ich meine, die sind alle viel beschäftigt natürlich, dass die sich so ein bisschen die Zeit nehmen können, auch nochmal live aufzutreten.
Ein paar Songbeispiele davon und vom Desert Fest und von den News-Themen-Bands, die wir hatten, werden wir in unsere Playlist packen, die ihr auf Spotify findet. Link auch hier unten in der Episodenbeschreibung. Und so natürlich auch von unserem Album der Woche.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, und da erscheint heute quasi unser Titelalbum, also das Werk, das der Anlass für unsere Titelgeschichte in der aktuellen Printausgabe ist, nämlich Grand Serpent Rising von Dimmu Borgir. Holt euch unser Heft am Kiosk oder bestellt es online, da ist wirklich einiges geboten, unter anderem Interviews von Gunnar Sauermann mit allen relevanten Protagonisten und eine Diskografieanalyse von Björn Springorum. Obendrauf gibt es eine weltexklusive 7-Inch-Single mit dem Grand Serpent Rising Song The Crypt Farer, erstmals auf Vinyl, sowie einer bisher unveröffentlichten Live-Aufnahme von Morning Palace vom letztjährigen Wacken Open Air. Sammleralarm also, ne? Bitte zahlreich zuschlagen. Und dann wollen wir uns auch dem Album mal widmen. Wobei zuerst noch kurz zur Band. Die muss man eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Dimmu Borgir wurden 1993 in Norwegen gegründet und zwar von einem Trio, zu dem auch die bis heute aktiven Kernmitglieder Sven Atle Silenos Kåperud und Stian Chagra Thoresen gehören. Nach so einer Findungsphase erschien dann 1995 ihr Debüt For All Tid, auf dem Silenos auf Norwegisch singt und Chagrat trommelt. Zu hören ist hier melodischer Black Metal, der bereits mit Keyboard, Synthesizer und weiteren Effekten angereichert ist. Und so ist es auch auf dem 1996 folgenden Stormblast, bei dem Chagrat an die Gitarre gewechselt ist. Größere Erfolge und ein breiteres Publikum konnten Dimmu Borgir dann mit ihrem Via Nuclear Blast veröffentlichten Drittwerk Enthroned Darkness Triumphant von 1997 erreichen, auf dem Chagrat erstmals als Hauptsänger auftritt und englische Texte zum Besten gab. Das Werk gilt gemeinhin als ihr Durchbruch und als Prunkwerk des von Dimmu Borgir mitgeprägten Genres Symphonic Black Metal. Im Zwei-Jahres-Abstand folgten dann weitere Werke, darunter Spiritual Black Dimensions, Puritanical Euphoric Misanthropia und Death Cult Armageddon. Danach schien so ein bisschen die Luft raus zu sein. In jüngerer Zeit brauchten die Norweger dann relativ lang für neue Werke. Zuletzt erschien 2018 Aeonian. Nun eben Grand Serpent Rising, das mittlerweile 10. Studiowerk von Dimmu Borgir. Was sagst du dazu?
Ja, der Abstand zwischen den Alben wurde immer größer und die Alben wurden aber auch immer größer. Und zwar so groß, dass sie fast zu platzen drohten, zumindest was die letzten 2, 3 angeht. Natürlich ist das ähnliche Vorwürfe oder ähnliche Kommentare, muss die Band sich schon seit immer gefallen lassen. So Kommerz und viel zu viel los, kein Black Metal, hier ist ein Keyboard, hier ist ein Orchester, was soll das alles? Die Alben waren auch immer stark, auch die letzten, aber es wurde schon echt pompös, der Black Metal war fast nur noch so ein bisschen Unterbau zu den großen Symphonien, die sie sich da zusammen geschustert haben. Und das neue Album Grand Serpent Rising ist jetzt zum Teil so ein Schritt zurück und ein Gesundschrumpfen in Teilen. Ich finde tatsächlich, dass es wieder an die End-90er, frühen 2000er anklingt. Sie haben sich hier und da an den richtigen Stellen ein bisschen reduziert. Aber es ist auch, obwohl es ein starkes Album ist und ein Hit-Album, ist es kein Album mit unmittelbaren Hits. Der ja, Einstieg.
Ich wollte gerade fragen, welches Album hast du gehört, wenn es ein Hit-Album ist?
Ein Hit-Album ohne
Hits. Hier steht ganz dick, keine Hits, aber fühlen wir auch.
Keine Hits finde ich eben auch nicht. Tatsächlich ist der Auftakt des Albums ist ziemlich schwer zugänglich. Aber ich glaube, das auch mit Absicht. Der erste, nach einem Intro, der erste richtige Song Ascent, der auch die letzte Single vor Albumveröffentlichung jetzt war. Ich glaube, das ist ganz clever gelegt, weil der Song ist böse, tiefgestimmt, roh. Und ich glaube, der ist ein bisschen dafür da, Meckerer und Oldschool-Verfechter ruhig zu stellen, milde zu stimmen, weil der symphonische Draufbau, der ist natürlich da, aber ist schon weit in den Hintergrund gerückt. Das sind Knatterdrums, düster Riffs, Knurrgesang, aber am Ende eben auch wieder dann doch ritueller Singsang und ein symphonisch unterlegter Ausklang. Unseen in the Unseen ist ein bisschen zugänglicher, hat zumindest einen herausstechenderen Refrain, klingt wie so ein filmischer Blick nach Mordor, das Land, in dem die Schatten drohen. Der Refrain ist zwar klar, aber trotzdem zurückgenommener, arrangiert, bisschen repetitiv, hat einen epischen Anstrich. Es ist so ein bisschen im Stile der zurückliegenden Dimmu Borgir-Alben und auch von den Sorte Diaboli 2007. Dann The Cryptfarer, der Song, den wir auch auf der 7-Inch in unserer aktuellen Ausgabe haben, der ist tatsächlich ziemlich irre. Der ist relativ vertrackt, hat seltsame Rhythmen, Blastbeats und Andeutungen von diabolischen Melodien, dann aber wieder einen zarten Piano-Part, der später wieder aufgegriffen wird, eine Bridge mit schräger Harmonie, dann ein aufstrebender Part, der wiederum in Staccato-Riffs mündet und dann wieder zum nächsten Bruch führt, der Refrain relativ simpel gehalten. Diese vielen einzelnen Parts für sich sind eingängig, aber das Gesamtkonstrukt erschließt sich nicht. Also das ist tatsächlich ziemlich sperrig, finde ich an der Stelle. Und dann kommen wir aber in den sehr starken Mittelteil des Albums. Und zwar mit dem Song und ich spreche ihn jetzt bestimmt falsch aus, Ulfgild Entblodsodel. Das ist natürlich norwegisch, ich kann das nicht, die Moborgir können das aber und zum ersten Mal seit einiger Zeit haben sie wieder norwegische Songs auch auf dem Album. Und damit ist das schon irgendwie eine Rückkehr oder eine Verneigung vor ihren Ursprüngen, glaube ich. Trotzdem ein Song, der nach vorne gewandt ist. Treibendes Mittempo, hittige Melodie, melodischer Refrain, sogar mit O-O-O-Männerchören, aber trotzdem auch Oldschool Dimmu Borgir mit drin hat. Eine schöne Verbindung zwischen alten und neuen Dimmu Borgir, so wie es auch dann die folgenden Songs mit den eingängigen Titeln Repository of Divine Transmutation ist. Gerade hinten raus ein schöner Banger mit einigen mitgrölbaren Zeilen und Momenten, wo man von der Größe der Musik ergriffen die Arme in die Höhe reißen mag. Der weitere norwegische Song Slik Minis in Alchemist wird eingeleitet und getragen von einer saustarken Gitarrenmelodie und einem grollenden Blastbeat-Part. Der Chor untermalt den Refrain, der so ein bisschen zahm ist, aber für den Song durchaus Sinn ergibt. Hinten raus entschwebt die Nummer dann wieder so ein bisschen symphonisch, verliert dabei aber den Black-Metal-Antrieb nicht. Spannender Aufbau der Nummer, die sich auch nicht sofort erschließt, aber genug Haken zum Entlanghangeln hinterlässt. Und der größte Hit für mich des Albums ist The Exonerated.
Weil da würde ich mitgehen tatsächlich.
Weil die Melodie einfach so groß ist.
Ja.
So, der sticht irgendwie sofort heraus.
Ja.
Auch kein Hit im eigentlichen Sinne, aber richtig, richtig große Melodien dabei, aber schnell und böse, später ein bisschen gebremster, herrlich melodisch, das aber getragen von einer Gitarre wie im klassischen norwegischen Melodic Black Metal, hochdramatischer Mittelteil mit tollem klassischen Heavy Metal Gitarren-Solo und ein butterweich schwebender Herr der Ringe Film Soundtrack Orchester im Refrain. Also das ist eine richtig starke Nummer. Und zum Ausklang des Albums wird dann wieder so ein bisschen, das Album ist sehr lang einfach. Das sind 13 Tracks. Klar, mit Intro, mit Outro, trotzdem immer noch dann 13 minus 2, 11 Songs, die auch alle recht lang, recht verschachtelt, recht vertrackt sind. So gegen Ende ist man so ein bisschen müde. Die At the Precipice of Convergence, also mit einfachen Songtiteln haben sie es auch nicht unbedingt auf dem Album. Das ist auch kein schlechter Song, im Gegenteil, aber man ist dann irgendwie schon so ein bisschen durch und hat vieles davon auch schon gehört. Also die letzten zwei Songs sind so ein bisschen mehr vom Gleichen, auch schön, aber die Stärken liegen echt im Mittelteil des Albums. Da habe ich mich eher oft mitgerissen gefühlt.
Ja, also ich bin auch ganz angetan von dem Album, das einen ja auch sofort mit so einer wirklich sehr düsteren Aura umgarnt. Das können sie natürlich, da sind sie Meister ihres Fachs.
Haben sie gelernt und erfunden.
Ja, mir gefällt persönlich auch diese atmosphärische Hinleitung sehr gut, also hier mit erhabener Instrumentierung und gesprochenen Worten. Man hat da regelrecht vor Augen, wie auf der Bühne so eine riesige Schlange hervorkriecht und dieses Konzert dann beginnt. Also wäre ein schönes Intro auch für live, würde ich sagen. Ascent gelingt es dann über weite Strecken so schrammelnd am Schlawittchen zu packen. Außerdem schickes Gitarrensolo. Generell finde ich, dass sich Dimmu Borgir auf diesem ja fast 70-minütigen Werk wirklich viel Zeit nehmen, um ihre symphonische Seite auszuleben und klanglich vielfältige Atmosphäre aufzubauen. Also ja, der düster schwarze Anteil grätscht dann immer schön fies rein. Auch wenn man natürlich in Frage stellen kann, ob das jetzt noch unter Black Metal laufen sollte, wobei das natürlich am Ende keine Rolle spielt. Das ist jetzt eher eine philosophische Debatte. Immer wieder tun sich dabei eingängige Passagen auf, beispielsweise in The Cryptfarer. Grundsätzlich bestehen die Songs aber meist aus recht vielen, recht unterschiedlichen Teilen und erschließen sich deswegen halt oft nicht sofort und auch nicht so schnell. Mhm. Und immer wieder gelingt es Dimmu Borgir dann aber doch auch den Hörer richtig mitzureißen. Ulfgild und Blodsodel beginnt zum Beispiel sehr experimentell, wird dann total eingängig und mündet später dann in dominantes Klavier und Chöre, aber doch eine sehr unterhaltsame Nummer. Spannend übrigens auch eben, wie du gesagt hast, dass sie einen norwegischen Text hier verwenden, also so ein bisschen auf ihre eigene Vergangenheit zurückgreifen. Schönes Black-Metal-Schrammeln hört man dann auch in Repository of Divine Transmutation, das aber auch so eine Art verführerische Note birgt und generell so eine schöne Entwicklung hinlegt. Diese hellen Frauenchöre in dem zweiten norwegischen Song sind mir dann so eine Spur zu viel.
Slicky Minis in Alchemist.
Das mal anschmiegsame, mal zackige Die Exonerated mag ich aber ganz gern. Das besitzt auch so eine ganz besondere Aura, vielleicht auch wegen diesem Spoken Word am Ende.
Grundsätzlich auch mit geiler Orchestermelodie noch hinterlegt, das macht's schon aus.
Ja, also grundsätzlich ist mir das Album ehrlich gesagt deutlich zu lang, aber klar, also Dimmu Borgir streben nach dem Großen, dem Erhabenen und Umfassenden, vielleicht sogar Außerweltlichen und Magischen. Auf Grand Serpent Rising ist einfach alles groß gedacht und angelegt, manchmal vielleicht auch eine Spur zu groß. So ein paar echte, knackige Hits zwischendrin wären für meinen Geschmack schon ganz okay gewesen. Trotzdem finde ich es beeindruckend, welch eigene und irgendwie so anziehend düstere Welt sie da einmal mehr aufbauen und wie viele künstlerische Ideen sie da auch mit ihrem Team umsetzen konnte. Also ich schätze, so in der Betrachtung wird es so eine Front von Leuten geben, die sagt, kommt halt mal zum Punkt, wo Hits? Und dann noch eine andere, die wohl sagen wird, faszinierende schwarze Magie zum darin verloren gehen. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit halt irgendwo dazwischen.
Und das ist ja umso spannender auch in der Band-Situation, wo es nochmal eine Änderung im Line-Up auch gab. Galder ist raus und es ist tatsächlich wieder, das Kernding ist wieder zusammengedampft auf Silenos und Shagard, die wieder, wie sie auch in unserer ausführlichen Titelgeschichte erzählen, wieder mehr wie in den alten Zeiten mehr zusammengearbeitet haben und Riffs entwickelt haben, Songs entwickelt haben. Und das hört man, glaube ich, dem Album schon an, dass das wieder mehr an der Gitarre und mehr direkt entstanden ist, glaube ich.
Ja, ich finde auch, es hat schon auch so ein paar Widerhaken. Also Hit meine ich immer so im Sinne von, ein Song ist der hervorstechende Hit.
Ja, nee, das hat's
nicht. Das hat's nicht, nein. Aber ich finde, es hat halt in sehr vielen Songs gewisse Teile, die einen dann sofort irgendwie so hooken und
große
und
Momente,
irgendwie.
Ja.
Genau, also manchmal ist das dann irgendwie so eine Keyboard, so eine Klaviermelodie. Mhm. Manchmal ist es dann irgendwie dieses fiese, garstige Geifern von Chagra, das ich auch total klasse finde. Mhm. Manchmal ist es auch wirklich ein Gitarrensolo, manchmal so ein Black-Metal-Schrammeln, dann wieder so Chöre. Also es hat irgendwie schon durchgehend was einen so bei der Stange hält, finde ich.
Aber
es ist einfach zu viel grundsätzlich. Also wenn es ein bisschen weniger wäre, glaube ich, wenn wir so bei 45, 50 Minuten wären, dann wäre das, glaube ich, würde das dem Album, glaube ich, etwas zugutekommen.
Ich glaube tatsächlich, die Mischung daraus, dass es so lang und so vertrackt ist, hätte dem Album tatsächlich gut getan, das ein bisschen einzudampfen. Die letzten Alben, die ja wirklich zugänglicher waren, die irgendwie noch eindeutigere Hits hatten, wo die Erfsängerin einen starken Refrain beigesteuert hat und sowas hat das Album nicht, da muss ich schon mehr erarbeitet werden. Aber es ist auch toll, es ist kein Song drauf, wo Chagrat auf der Bühne stehen wird, eine Minute lang, während der Refrain läuft und nichts zu tun hat, weil nur der Chor singt. Wie es ja auf den vorherigen Alben mal war, das haben sie jetzt vermieden, dankenswerterweise, weil das fand ich echt so ein bisschen, das wirkt immer, er macht halt das Haar währenddessen dann so, aber hat sonst nicht viel zu tun. Es ist der Refrain und das kommt vom Band. Warum? Das ist jetzt nicht der Fall und das finde ich gut.
Ja, vielleicht ist ihnen das dann auch mal irgendwie zugetragen worden oder aufgefallen, dass das vielleicht so ein bisschen unglücklich manchmal wirkt.
Ja, womöglich.
Ja, und aber nichts ist schlimmer, als wenn es im Black Metal so ein bisschen ansatzweise peinlich wird. Nichts ist schlimmer als das.
Das stimmt.
Aber insofern, Corpse Paint darf nicht peinlich werden.
Corpse Paint darf, das könnte man auf T-Shirts drucken. Corpse Paint darf nicht peinlich werden. Corpse Paint
muss sich wieder lohnen.
Auf jeden Fall.
73,5 Stunden Corpse Paint im Jahr. Nein, im Monat.
Ach so, ja.
Neue Forderung.
Ja, Frau Merz. Diese wiedergefundene.
Wir haben noch Mai, Entschuldigung.
Der Black Metal Mai, ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Die Bodennähe, die wiedergefundene, tut der Band auf jeden Fall gut. Ich glaube, es ist ein für sie jetzt sehr wichtiges Album und sind sehr wichtige Kurskorrektur, die sie da gefunden haben und entsprechend schön, das in einer großen Titelgeschichte jetzt würdigen zu können.
Ja, mit 7-Inch holt sie euch.
Außerdem lest ihr im Heft natürlich was zu den weiteren Releases des heutigen Tages, darunter das Armored Saint Album Emotion Factory Reset, aber auch Come von Dark Millennium, also nicht Come, sondern Come, also komm her, Rites of Disclosure von Elven King und diverse andere.
Ja, und da kommen wir dann auch schon zu unserer nächsten Rubrik.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Schon wieder krasser Kontrast natürlich. Und zwar erscheint am heutigen 22. Mai auch das neue, mittlerweile fünfte Studioalbum der Tübinger Band Hysterese mit dem wenig überraschenden Titel Hysterese. Dazu später mehr. Im Underground ist das ursprünglich aus dem Punkrock stammende Quartett seit einiger Zeit in aller Munde. Ich persönlich habe sie erst kürzlich entdeckt, finde den Stil auf ihrem neuen Album aber wirklich sehr großartig und packend. So ein bisschen erinnert mich das Ganze sogar an die Niederländer Dool, vermutlich wegen dieser punkigen Attitüde und natürlich auch dem weiblichen Gesang. Da Hysterese vielleicht eher wenigen Leuten bekannt sind, haben wir das federführende Duo Helen Runge-Kehle und Moritz Kehle einfach mal gebeten, sich und ihre Band hier im Metal Hammer Podcast vorzustellen. Los geht's!
Hier sind Moritz und Helen von Hysterese und ihr hört den Metal Hammer Podcast am Freitag. Hysterese besteht seit 2009. Bitte stellt unseren Hörern die Band vor. Also, hier war gefragt, wer spielt was? Wie haben wir zusammengefunden? Wie oft treffen wir uns? Das sind sehr, sehr viele Fragen. Ich versuche das mal möglichst nicht langweilig zusammenzufassen. Also 2009 ging das los. Helen und ich haben schon zusammen in einer Punkband namens Derby Dolls gespielt. Und Helen wollte was Deftigeres machen. Einfach mit mehr Rock und mehr nach vorne. Und wir haben Hysterese gegründet, damals mit Hauk von Erste Theke Tonträger und dem Junk noch damals am Schlagzeug. Und haben angefangen, zwei relativ flott gespielte Punkrock-Alben aufzunehmen mit viel Doppelgesang und recht stark geschreddertem Gitarrensound. Und irgendwie kam das so in der DIY-Szene ganz gut an und wir haben relativ viele Punkrock-Shows gespielt. Mittlerweile spielt Lukas Bass. Dazwischen hatten wir Jana, die das vierte Album mit aufgenommen hat. Kai hat drei Alben mit uns aufgenommen und hat uns jetzt Richtung Schweiz verlassen. Dafür ist der Butz eingestiegen. Butz hat mit Helen und mir zusammen das Eat, Read, Sleep Album damals aufgenommen und auch das Nox Album. Wir kennen uns also schon und das ist die aktuelle Besetzung.
Höhe und Tiefpunkte eurer Karriere. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist, als wir tatsächlich auf der Autobahn in Österreich unser Rad verloren haben. Das ist dann über die gegenüberliegende Fahrbahn geschossen. Und es hat ordentlich Funken gesprüht, als wir dann so langsam auf den Standstreifen rüber geglitten sind. Alle waren unglaublich froh, noch am Leben zu sein. Und würde jetzt eher als Tiefpunkt bezeichnen wollen. Und gleichzeitig war es aber so, dass wir dann anschließend eine richtig geile Show in Graz gespielt haben auf dem Schlossberg oder im Schlossberg, besser gesagt, was wirklich eine unvergessliche Location war.
Wie hat sich der Sound in den letzten Jahren entwickelt? Also ich habe schon gesagt, angefangen haben wir als doch relativ flott spielende Punkrock-Band, auch mit relativ chaotischen Vocals. Schon auch viel Melodie, aber auch Geschrei und viel Sturm und Drang, sage ich jetzt mal. Jetzt mit der Zeit ist es cooler, lässiger, rockiger, auf jeden Fall fetter geworden, auch klarer, weniger Chaos, auf jeden Fall auch mehr Gain, aber auch mehr Delay in den Gitarren. Also einfach, ja, mehr Zerre, aber auch nassere Signale. Und die Geschwindigkeiten haben wir einfach ein bisschen runtergefahren. Das liegt vielleicht auch am Lebensalter. Ich meine, wir sind einfach keine 20 mehr und wir haben einfach Bock, satter und rockiger zu spielen. Es macht uns momentan einfach so am meisten Spaß.
Und dann machen Hysterese auf ihrem neuen Album noch etwas ganz Wildes. Und zwar covern sie hier Manila Road mit dem Stück Necropolis. Da musste ich natürlich auch mal nachfragen.
Ja, das Necropolis-Cover. Wir werden oft auf das Cover angesprochen. Das war ja auch irgendwie zu erwarten, weil wir sind ja schon immer noch eine Punk-Rock-Band, wie ich sagen würde, auch wenn man uns das vielleicht mittlerweile von der einen oder anderen Seite ein bisschen abspricht. Wir haben jetzt nicht absichtlich einen Metal-Song genommen und haben den hysterifiziert, sondern wir hatten einfach ganz frei total viele Songs im Topf. Wir wollten auf jeden Fall ein Cover aufs Album machen. Wir haben nach einem Hard-Song gesucht, den wir umsetzen können, aber das ging einfach nicht, weil wir einfach nicht gut genug sind für Hard. Wir haben Bruce Springsteen überlegt, wir haben Sheer Terror überlegt, da war total viel drin. Und am Ende hat Helen dann eigentlich gesagt, ja, der Manila Road Song der fühlt sich einfach, wenn man sich vorstellt, wie wir ihn umsetzen, am hysteresemäßigsten an. So. Und das war eine gute Idee und sie hat recht behalten und wir haben viel Spaß mit dem Song gehabt.
Zum Albumtitel. Bisher haben wir absolut jedes Album genau gleich genannt, nämlich Hysterese. Warum haben wir uns dafür entschieden? Weil wir inzwischen so eine Art diebische Freude dafür entwickelt haben, dass es so richtig schön unübersichtlich wird.
Zur möglichen Agenda von Hysterese. Also in erster Linie ist Hysterese eine Geekband, ja. Es geht uns einfach, also eine Fanband, würde ich sagen. Ja, es geht darum, Punkrock und Metal und aber auch andere Rockstile einfach ja auf vielen Alben zu lieben und daraus zu versuchen, eine eigene Variante zu kreieren. Und das ist so wahrscheinlich das Wichtigste der Band, ja. Aber darüber hinaus wird es schwierig. Also ich glaube, das war Gerhard Richter, der mal in einem Fernsehinterview vor vielen Jahrzehnten gefragt wurde, ob er erklären kann, was er denn da gerade malt. Ja, und dann ist er so richtig verdrießlich geworden und hat so vor sich hingestammelt, dass er das ja nicht dahin malen müsste, wenn er das jetzt mit Worten sagen könnte. Ja, und ich glaube, da ist was Wahres dran, ja.
Hysterese stammen ja aus Tübingen, daher habe ich sie mal gefragt, was sie von der dortigen Szene halten und wie die Bedingungen für Bands wie ihre sind.
Zu der Frage kann ich im Grunde genommen eigentlich gar nichts sagen. Das wäre vielleicht zuletzt vor 10 Jahren der Fall gewesen, dass ich da was hätte seriös drauf antworten können. Meine Szene sind momentan vor allem das Wohnzimmer und unser Proberaum. Und wenn ich es dann doch mal wage, wieder auf die Straße zu gehen, dann orientiere ich mich tatsächlich eher Richtung Stuttgart.
Wo wollt ihr mit der Band hin, ist die Frage. Vielleicht ist eine mögliche Antwort ein Song vom Album No Dreams mit der Zeile I'll just grab what I get. Wir haben nie einen Gedanken dran verschwendet, das irgendwie professioneller zu ziehen. Wir machen das aus Freude an der Kunst so und auch einfach aus Freude an Rockmusik, die teilweise doch bis ins Manische geht, muss ich sagen. Und da ist Hysterese einfach eine gute Möglichkeit, das auszuleben, ja. Alles klar, das war's von uns. Bestellt das Album auf This Charming Man. Gibt eine super Limited Edition von dem Shirt, das es nur da gibt, wenn ihr das Album dort bestellt. Und jetzt viel Spaß mit dem Wochenende.
Ja, da schließen wir uns natürlich an und sagen vielen Dank an Helen und Moritz von Hysterese, deren 5. Album Hysterese am heutigen Freitag erscheint. Ich würde sagen, hört rein, denn es lohnt sich.
Und es lohnt sich auch in einer Woche wieder reinzuhören, am 29.05., wenn wir nach der kurzen, was ist eigentlich schon wieder für ein Feiertag? Pfingsten, nach der kurzen Pfingstwoche die Woche mit einer neuen Podcast-Episode beschließen.
Ja, und dann wieder mit Neuigkeiten aus der Szene, unserem Album der Woche und einem Interview mit dem deutschen Gitarristen und Produzenten Uwe Lullis, bekannt von Rebellion, Gravedigger und Accept, der dann mit dem Debütalbum seines Uwe Lullis Projects aufwartet. Reinhören ist wie üblich Pflicht.
Wenn es wieder heißt, ich versuche mal ein Dimmu Borgir.
Maximum Metal!
Ich kann kein Chor. Wiederhören!